widmen uns heute dem Thema zu, diesen drei Worten Black Lives Matter. Wenn man das auf Deutsch übersetzen würde, dann könnte man den Slogan übersetzen mit «Schwarze Leben zählen». Seit einigen Wochen protestieren Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Menschen gegen den Rassismus in den USA und in anderen Ländern der westlichen Welt bis hin in unsere Breitengraden. Und der Auslöser dieser riesigen Protestwelle ist der Erstickungstod von dem Mann, George Floyd, einem schwarzen US-Amerikaner, der im Polizeigewahrsam erstickt ist, wo der weiße Polizist ihm mit dem Knie auf den Hals ist und er einfach nicht atmen konnte und am Schluss war er tot. Und der Tod von George Floyd hat eine riesige Protestwelle ausgelöst, wirklich irgendwo das Fass zum Überlaufen gebracht. Und in dieser Zeit, wo wir Corona haben und eigentlich müssten eh noch auf Abstand gehen, sind die Leute wieder zusammengekommen und es war ganz anspruchsvoll, das Ganze. Es ist auch viel Sachschaden entstanden, auch wieder Verletzte. Und das ist so die Atmosphäre, in der wir innen stehen. Und es ist ausgelöst worden durch den Tod. Und der Slogan, unter dem jetzt protestiert wird gegen Rassismus, ist «Black Lives Matter». Und wenn ich heute öffentlich mich äußere dazu, dann kann ich mir fast nur die Finger verbrennen. Weil, was auch immer man sagt, man hat es fast immer falsch verwischt. Es ist sehr anspruchsvoll, über das zu reden. Für mich als weißer Mann sowieso und als schon bald weißer alter Mann erst recht. Weil der gesellschaftliche Mainstream fordert von mir, auch von uns allen, dass wir nur eine Aussage machen können, nämlich einverstanden zu sein mit dem, was da an uns herangetragen wird. Wir können fast nicht nuanciert und differenziert über das reden. Auf der Webseite von Black Lives Matter sehen wir, dass die Aussage ist, wenn du schwiegst, machst du dich schon schuldig. Es ist ganz schwierig geworden, sich öffentlich zu äußern. Man kann sich fast nur die Finger verbrennen und viele schwiegen. Aber der Auftrag von uns als Christen ist nicht zu schwiegen, weil wir uns die Finger verbrennen könnten, sondern die ganz wichtigen Fragen, die unsere Gesellschaft im Moment umtreibt, eigentlich zu jeder Zeit, aber auch gerade jetzt, auf dem Hintergrund der Bibel miteinander anzuschauen. Und das darf man machen, weil Black Lives Matter als Satz an und für sich ist richtig. Wenn der Satz eingebettet ist in die biblische Weltanschauung, in der biblischen Theologie, in den Aussagen, die Gott macht in seinem Wort, dann stimmt der Satz. Joyce hat es gesagt im Interview, wir haben in der Bibel eine Lehre, die sagt, all lives matter. Alle Leben zählen. Und die Grundlage von dem wird uns schon im ersten Buch, im ersten Kapitel der Bibel erklärt, warum das alle Leben zählen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, als Gottes Ebenbild schuf er sie. Die Bibel lehrt, dass in jedem Menschen innen die Ebenbildlichkeit Gottes ist. Das heisst, etwas von Gott selber ist in jedem Menschen innen. Egal ob er schwarz ist oder nicht schwarz. Egal ob er Mann oder Frau ist, arm oder reich. Egal ob er geboren ist oder ungeboren ist. Alle Leben zählen. Das ist die Lehre, die wir haben von der Bibel. Und auf der Grundlage von dieser Aussage, wenn es jetzt eine bestimmte Gruppe gibt, die besonders Unrecht an sie da wird, dann dürfen wir durchaus rauspicken und dann sagen, es gilt besonders für diese Gruppe. Also wenn wir zum Beispiel zurückgehen, ein paar Jahrzehnte zu der Zeit der Nazis, vom Nationalsozialismus in Deutschland, hätte man durchaus dürfen sagen, Jewish lives matter. Oder jüdische Leben zählen dem Fall. Und da hätte man unbedingt etwas machen müssen, weil die sind sowas von Unrecht behandelt worden. Oder wenn wir in unsere Zeit hineingehen, würde ich sagen, und da warte ich immer noch auf den Protest auf der Straße, Unborn Lives Matter, ungeborene Leben zählen. Warum darf man das sagen? Weil All Lives Matter. Weil die Theologie da ist, weil die Aussage der Bibel da ist, wenn eine Gruppe besonders unrecht behandelt wird, dann darf man unbedingt die Gruppe rausheben und sagen, für diese Gruppe gilt das ganz besonders. Und wenn das stimmt, dass natürlich zum Beispiel in den USA Schwarze besonders unrecht behandelt werden, dann jawohl, dann muss man unbedingt sagen, Black Lives Matter. Wenn ich höre, was weisse Pastoren zum Teil sagen, der Timothy Keller als Beispiel, der seit Jahren über das redet, in seiner Kirche in New York, er beschreibt Sachen und ich muss sagen, wenn das stimmt, dass das so läuft in den USA, dann muss man unbedingt aufstehen und sagen, jawohl, Black Lives Matter. Solange es eingebettet ist in die christliche, biblische Weltanschauung. Und das ist die Herausforderung unserer Zeit und wir als Christen müssen Unterscheidungsfähigkeit entwickeln. Weil so wie die drei Worte an uns herangetragen werden, kommt es mit einer ganz anderen, mit einer nicht biblischen und ich würde sogar sagen mit einer zum Teil antibiblischen Weltanschauung daher. Ich möchte euch das zeigen. Es gibt eine Organisation, die hinter viel so Energie drin setzt in diese Bewegung im Moment. Die könnt ihr anschauen unter blacklivesmatter.com. Und wenn ihr dort schaut, unter What We Believe, was wir glauben, seht ihr so ein bisschen für was sie stehen. Was ist ihre Philosophie, weißt, ihre Weltanschauung? Wie sehen sie grundlegende Antworten auf grundlegende Fragen? Und dort hat es Zeug, die ganz gut tönt, wo ich würde sagen, oh, das sehe ich eigentlich auch so. Zum Beispiel haben wir dort, ich habe es jetzt übersetzt, wir arbeiten energisch für Freiheit und Gerechtigkeit für schwarze Menschen und dadurch für alle Menschen. Das tönt schon fast wie das, was ich vorhin gesagt habe. Oder? Das tönt nach All Lives Matter. Jetzt, das mag stimmen, wenn wir die Worte auf dem Hintergrund der Bibel anschauen, würden wir sagen, jawohl, super, genau so sehen wir es auch. Aber wenn wir jetzt nur schon das Wort Gerechtigkeit einmal anschauen, das Wort Gerechtigkeit wird in unterschiedlichen religiösen Grundsystemen völlig anders verstanden. Wenn ihr zum Beispiel im Islam schaut, was Gerechtigkeit ihrer Meinung nach bedeutet zwischen Moslems und Nicht-Moslems, dann werdet ihr staunen, was sie hinter dem Wort verstehen. Und darum muss man immer hinter den Wörtern schauen, was schwingt mit, was ist die Ideologie, die mitgeliefert wird mit einer Aussage. Und ich zeige euch jetzt zwei Zitate aus dieser Webseite von Black Lives Matter, wo man so die Ideologie sehen, die mitkommt. Da steht zum Beispiel, wir zerbrechen die vom Westen vorgeschriebene Struktur der Kernfamilie. Was ist Kernfamilie? Das ist Mami, Papi, Kind ungefähr. Mutter, Vater und Kind. Und da wird gesagt, diese Idee ist eine vom Westen vorgeschriebene Struktur. Also das heisst, da ist der westliche Imperialismus, der dem Rest der Welt aufzwingt. Jetzt, mir ist bewusst, ich bin ja auch in Afrika aufgewachsen, wie Janine auch. Und ich weiss, dass man dort zum Teil andere so grobe Familienstrukturen hat. Aber sehr viele Gesellschaften, die außerhalb vom Westen sind, haben auch einfach Mann, Frau, Mutter, Vater und Kind. Das ist bei weitem nicht einfach etwas, das vom Westen her überstülpt wird auf die ganze Welt. Und dann heisst es da, die Kernfamilie-Idee, die vom Westen aufgedruckt wird, die müssen wir zerbrechen. Beachtet Kampfwörter. Wenn ihr auf dieser Webseite seid, das sind starke Wörter. Ich habe das versucht, möglichst fair zu übersetzen. Da ist wirklich von einem Durcheinanderbringen, von einem Aufbrechen und Zerbrechen von der Idee von der Kernfamilie, die da vorhanden ist. Und wenn ihr jetzt zurückdenkt an euren Geschichtsunterricht in der Schule oder an der Uni, oder vielleicht habt ihr ein bisschen gelesen über die Entwicklung der Menschheitsgeschichte, welche Weltanschauung oder Ideologie hat sich besonders bemüht um die Auflösung der Kernfamilie? Hat jemand eine Idee? Welche Ideologie ist das gewesen? Kommunismus. Danke. Der Marxismus. Und ich habe den Karl Marx jetzt da und ich bringe euch ein Zitat von dem, was er vorantrieben hat. Und das ist dann im Kommunismus eben zum Ausdruck gekommen. Die irdische Familie, sagt er da, muss theoretisch und praktisch vernichtet werden. Wieder das Kampfwort, vernichten. Warum theoretisch? Er hat gesagt, wir müssen eine Ideologie in den Köpfen der Leute platzieren, die es dann nachher möglich macht, dass man dann auch praktisch die Auflösung der Familienstruktur vollziehen können. Das ist ein typischer Marxismus. Und man sieht hinter Black Lives Matter, aber nicht nur hinter Black Lives Matter, bitte, sondern auch hinter ganz vielen anderen Organisationen und so der Geist von der Zeit, wo viele Veränderungen in die Welt reinbringt, von unserer Zeit etwas, wo Fachleute Kulturmarxismus nennen. Jetzt du denkst, der Kommunismus, das ist ja längst vorbei. Als Ideologie ist es bei weitem nicht vorbei. Der nettere Name ist kritische Theorie. Da können wir alles googlen. Oder im Fall vom Thema Rasse, kritische Rassentheorie, es gibt auch kritische Gendertheorie und so weiter, verschiedenste Untergruppen von dem. Aber es ist alles so ein bisschen das Gleiche. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, dass wir nicht einfach sagen, das ist alles nur schlecht. Weil der Kulturmarxismus schaut Gesellschaft an durch die Linse der Macht und stellt die Frage, was sind Machtverhältnisse? Und das ist etwas, was die Bibel auch macht. Die kommen zum Teil auf ganz interessante Aussagen. Also es ist nicht nur alles schlecht, was von da kommt. Aber die Lösung zu dem Problem, die Heilslehre vom Kulturmarxismus, ist etwas, wo ein himmelweiter Unterschied ist zu dem, was die Bibel lehrt. Und ich werde jetzt nicht allzu viel sagen dazu, sondern am Donnerstagabend, um 7:30 könnt ihr hier hinkommen, die möchten. Ich würde die Ideologie noch ein bisschen neuer vorstellen, damit man das sehen. Das ist etwas ganz Wichtiges zum Verstehen, wenn man die Zeit, wo wir drinstehen, wollen verstehen. Aber ich möchte jetzt zurückgehen zu der Webseite von Black Lives Matter, wieder zurück zu dem Text, wo wir so werden das aufleuchten sehen, die Ideologie. Wir zerbrechen die vom Westen vorgeschriebene Struktur der Kernfamilie. Und dann geht es weiter, der Satz, wie soll das gehen? Indem wir als erweiterte Familien und Dörfer gemeinsam füreinander sorgen und besonders für unsere Kinder. Das ist jetzt noch erster Anfang, glaube ich, weil im marxistischen Ideal, dann tut man die Familien, die ihre Kinder nicht gemäss der Ideologie erziehen, tut man der Familie wegnehmen und übergibt die Verantwortung dem Staat. Die schauen dann, dass Kinder ideologisch richtig erzogen werden. Und die haben in gewissen Ländern haben die Christen, die sagen, das kommt immer mehr und wir tun darum unsere Kinder daheim erziehen und jetzt tut der Staat anfangen, sagen, was man dann daheim noch darf sagen, der Kind. Und das ist eine einfache marxistische Grundhaltung, dass wenn Kind nicht richtig erzogen werden, dann muss man die Erziehungsverantwortung den Eltern entziehen. Das ist einfach etwas ganz Typisches. Jetzt doch kommt es noch etwas anders, da wird es noch ein bisschen kulturell kaschiert, aber dahinter steckt etwas mehr. Ich bringe noch das letzte Beispiel von der Webseite. Das ist jetzt auch wieder Black Lives Matter. Wir tun, was notwendig ist, um Cisgender-Privilegien zu demontieren und schwarze Transsexuelle zu fördern. Was ist Cisgender? Das ist, wenn ich als biologischer Mann geboren bin und nachher auch als heterosexueller Mann lebe. Wenn du als biologische Frau geboren bist und dann nachher als Frau, als Heterosexuelle lebst. Das ist Cisgender. Und das Spannende da ist, dass nicht gesagt wird, die Transsexuellen können leben, wie sie möchten, ohne dass man das von den anderen gerade kaputt machen muss. Nein, man muss eben da kaputt machen. Das ist ganz eine grundlegende Haltung in der kritischen Theorie oder im Kulturmarxismus, dass da, was vorhanden ist, muss aufgelöst und zerstört werden. Und wir haben gewisse Privilegien. Ich kann auf eine Toilette gehen, die nur für Männer ist, so wie ich es bin, oder ich kann teilnehmen in zum Beispiel in der Leichtathletik unter anderen Männern, das geht alles, das sind alles in dem Sinn Privilegien, aber das muss alles kaputt gehen, damit sie können da leben können. Jetzt ist ganz wichtig, Transsexuelle sind auch im Bild Gottes geschaffen. Unbedingt. Genauso wie alle anderen. Vergessen wir das nie. Das ist das, was wir da sehen. Aber der Marxismus, der hat eine Lösung, die sagt, die Lösung ist Revolution. Und ich mute euch jetzt ein bisschen längeres Zitat zu, wo das alles gut zusammenfasst, vom Professor Dr. Johann Braun, der ist ein Rechtswissenschaftler. Und lesen wir mit mir, wie er die Situation einschätzt. Ihr könnt selber beurteilen, ob ihr das ähnlich seht oder nicht. Der Furor des entfesselten Gleichheitsgedanken, der keine Unterschiede duldet. Das, denke ich, ist sehr gut formuliert, meiner Meinung nach. Der Furor des entfesselten Gleichheitsgedanken, der keine Unterschiede duldet, löst Staatsgrenzen und Nationen auf und stellt selbst die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in Frage. Im Zuge der Emanzipation wird Schwangerschaft zu einer Art Krankheit erklärt und Abtreibung firmiert als Menschenrecht. Damit rückt das Ende der Familie, der zentralen Institution der überkommenen Gesellschaft, in Sichtweite. Mit der Öffnung der Ehe für Homosexuelle wurde auch die Liquidierung der Ehe eingeläutet. Auf die Frage nach dem Sinn der Monogamie gibt es gegenwärtig keine Antwort mehr. Es gibt wirklich gesellschaftlich keinen Grund, warum Monogamie okay sein soll und wichtig. Das lässt für die Zukunft weitere Änderungen auf diesem Gebiet erwarten, die in ihrer Gesamtheit, achtet auf, was da steht, der westlichen Kultur einen guten Teil ihres bisherigen Bodens entziehen werden. Die Arbeiter haben als revolutionäre Klasse ausgedient. Was meint er da zur Zeit von Marx? Und vom Lenin hat der Kommunismus oder der Sozialismus oder der Marxismus hat gesagt, oh, welche Gruppe ist besonders unterdrückt? Die packen wir uns, damit wir unsere Revolution machen können. Das sind die Arbeiter gewesen. Und er sagt, heute ist es nicht mehr die Arbeiterschicht. Jetzt achtet wieder, was er sagt. An ihrer Stelle, also an der Stelle der Arbeiter, sucht der kulturelle Sozialismus immer andere Minderheiten. Ist auf der Ausschau, welche Minderheit ist da? Zu deren angeblichem Schutz immer neue gesellschaftliche Regeln in Frage gestellt werden. Also ob der Kulturmarxismus wirklich gut meint, das ist ganz eine wichtige Frage, sagt der Johann Braun. Und das ist der Grund, warum es so wichtig ist, zu der Bibel zu gehen. Wenn das auch nur ansatzweise stimmt, dann müssen wir sehr vorsichtig sein mit Black Lives Matter. Auf der einen Seite müssen wir sagen, oh ja, unbedingt. Wenn es eingebettet ist in das, was die Bibel lehrt, dann müssen wir sagen, unbedingt, da muss ich mir gerade auf die Fahne schreiben. Aber wenn es eingebettet ist in einer völlig anderen Ideologie, dann müssen wir schauen, was wird denn da mitgeliefert. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, weil die Lösung ist Revolution. Die Lösung ist Auflösung von dem, was vorhanden ist. Und da müssen wir zur Bibel gehen und fragen, was ist denn die Lösung von der Bibel ausgesehen? Und da möchten wir jetzt machen, wir möchten zwei, drei Texte anschauen in der Bibel, die zeigen, warum das so ein Irrweg ist. Und wenn wir jetzt reingehen, müssen wir verstehen, die drei Worte, Black Lives Matter, bedeutet je nach der hinterliegenden Weltanschauung etwas völlig Unterschiedliches. Wir als Christen müssen Unterscheidungsfähigkeit lernen. Wir als Christen werden auch ganz klar aufgerufen, um uns einsetzen gegen Ungerechtigkeit. Und ich bringe ein paar unbequeme Texte. Das ist jetzt die Bibel, die redet. Das ist nicht mehr Black Lives Matter-Webseite. So spricht der Herr. Wer redet da? Der Herr. Der, der alle Menschen in seinem Bild geschaffen hat. Und er sagt zu uns, die ihn kennen, sorgt für Gerechtigkeit. Jetzt, was ist die Zeitform da? Die noch das gelernt haben im Deutsch. Ich weiß das richtige Wort nicht mehr. Was ist es? Ein Befehlsform, ein Imperativ. Also es ist nicht, wenn ihr Lust habt, wenn ihr, es wäre eine Option, ihr könntet, wenn ihr möchtet, unter Umständen jedenfalls, überlegt es euch allenfalls, sondern sorgt für Gerechtigkeit und befreit die Beraubten aus der Hand ihrer Unterdrücker. Das könnte fast stehen auf der Webseite von Black Lives Matter. Aber da ist es richtig eingebettet. Ihr sollt die Fremden, die bei euch wohnen, nicht ausbeuten und die Schutzlosigkeit der Waisen oder Witwen nicht ausnutzen. Hört auf, in diesem Land das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Das ist bis zum Mord gegangen da. In Israel. Was macht da Gott? Er macht eine Kampagne. In dem Fall heisst es jetzt nicht Black Lives Matter, sondern Weise Leben Matter. Oder Witwe Leben zählen. Oder Fremde Leben zählen. Das ist eine Kampagne Gottes. Drei Wörter, ganz einfach. Da sehen wir, dass die Bibel das macht. Auf der Grundlage von All Lives Matter muss man die Gruppen, die Unrecht leiden, denen muss man sich zuwenden. Das ist ganz klar. Und das Wunderbare ist, dass hinter dem Befehl an die Gemeinde, an die Christen im Land, etwas steckt, wo ein grosser Segen drauf liegt. Wir sind aufgerufen, Menschen, die Unrecht tun, zur Rechenschaft zu ziehen, einerseits. Aber wenn ihr zum Beispiel schaut, da hat es auch Gesetzgebungen gehabt. Also da hat es Gesetz gehabt für die Fremden und für die Waisen und für die Witwen. Und Unrecht, Ungerechtigkeit ist nie nur da, was eine Person macht, sondern es gibt auch systemische Ungerechtigkeit in den Gesetzgebungen der Länder. Und da werden wir aufgerufen, also nicht nur einzelne Personen zur Rechenschaft zu ziehen, sondern unter Umständen auch politisch aktiv zu werden und dafür zu sorgen, dass die systemische Ungerechtigkeit angegangen wird. Wenn wir das machen, dann sagt Gott, passiert etwas. Und da möchte ich euch vorlesen, das ist uncool. Ich bringe jetzt Jesaja Kapitel 58, ein Ausschnitt, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut, dem, der gleich ist wie du, dem, wo das gleiche Blut fließt, wie in deinen Venen, wie es uns Joy gesagt hat. Wenn du das machst, was passiert denn? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Dann wirst du sehen, wo du durchlaufen und etwas wird ausstrahlen von dir, liebe christliche Gemeinde. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Manchmal sind wir als Person krank oder als Institution oder als Organisation krank. Und da gibt es unterschiedliche Ursachen dafür. Aber eine Ursache, die wir hier lesen, ist, sich nicht für Gerechtigkeit einsetzen. Und Gott sagt dir, wenn du das anfährst, dann wird deine Heilung schnell voranschreiten. Was für eine schöne Verheißung. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Wer will das nicht? Also da will ich. Stell dir das mal vor. Wow. Und dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Ich habe so viele Christen, die zu mir kommen und sagen, hey, ich will den Willen von Gott wissen. Auch Organisationen, wir wollen wissen, was Gott von uns will. Er redet nicht. Es gibt da auch unterschiedliche Gründe. Könnte es sein, dass da einer vorhanden ist? Dass wir uns nicht einsetzen und der schlichte Befehl Gottes, uns einzusetzen für die Gerechtigkeit von denen, die besonders Unrecht leiden, in unserer Zeit, das an die Hand nehmen. Die Lösung da in der Bibel ist eine völlig andere als im Kulturmarxismus. Im Kulturmarxismus ist es Revolution, Zerstörung vom Vorhandenen. In der Bibel ist es ein Kind. Das Kind ist uns angesagt im Jesaja, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Was kommt euch da gerade in den Sinn? Was für Bilder sehen da? Kerzli, Geschenkli, Weihnachten. Das ist da, das haben wir vermutlich an der letzten Weihnachten gelesen, keine Ahnung gehabt, wie radikal das ist, was da steht. Und die Herrschaft ruft auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott, ewig Vater, Friede, Fürst. Wenn Gott in Jesus Christus auftaucht in einer Welt, wo Rassismus ein Problem ist, dann kommt er, das lernen wir im Neuen Testament, als der Fürst vom Frieden, der Frieden bringt zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen, zwischen den Hautfarben, zwischen den Rassen. Er ist der Friedefürst. Wir müssen seine Herrschaft annehmen. Und von dem redet dann das Neue Testament. In einem wunderbaren Text in Galater Kapitel 3 heißt es, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes. Warum? Weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Und das ist die allererste Frage, wenn es um die Lösung geht vom Rassismus in unserer Welt, ist die erste Frage, die die Bibel uns stellt, ist, glaubst du an Jesus Christus? Und das ist die Frage, die du an dich anlassen musst. Glaubst du an Jesus Christus? Und mit Glauben ist nicht einfach nur gemeint, ich glaube, dass es ihn gibt oder so, sondern habe ich meine Knie gebeugt vor ihm. Weil weisst du, du beugst deine Knie sowieso vor etwas. Vor dir selber, vor einer anderen Religion oder Ideologie oder Weltanschauung oder, und das ist das Entscheidende gemäss der Bibel, vor Jesus Christus. Weil solange du deine Knie nicht beugst vor ihm, wirst du seine Lösungen auch nicht akzeptieren. Und der Rassismus und alle damit verbundenen Probleme zwischen den verschiedenen Gruppen, die um Vorherrschaft streiten, wird einfach weitergehen. Und Jesus fragt dich, glaubst du an mich? Hast du deine Knie gebeugt? Und wenn du glaubst, dann beschreibt uns der Galaterbrief, wie es aussehen soll in der Gemeinde. In dieser Familie, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau, denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein Mensch geworden. Spannende Kategorien. Was wird da gesagt? Es ist nicht mehr Jude oder Griech. Was sind das für Kategorien? Das ist das Ethnische. Da haben wir die verschiedenen, wenn man so will, sagen, Rassen oder ethnische Zugehörigkeiten. Da ist das Thema Rassismus drin. Es ist aber auch noch eine andere Kategorie, Sklaven und freie Menschen. Was ist da gemeint? Ob du Bundesrat bist oder Arbeiter, wo du in der gesellschaftlichen Hierarchie eingeordnet bist. Und Mann und Frau. Geschlechter. Und was mir da ganz wichtig ist, wenn die Bibel davon redet, dass es keinen Unterschied mehr geben soll, heisst es nicht, dass die Unterschiede aufgelöst werden. Genderideologie, die sagt, es darf keinen Unterschied mehr geben im Sinne von, wir lösen das auf. Was wir hier haben, ist etwas völlig anderes. Da in der Gemeinde, in der Lösung von Gott, werden Mann und Frau versöhnt, aber nicht der Unterschied aufgelöst. Das ist ganz wichtig. Genauso wie da, es gibt nun mal in unserer Gesellschaft unterschiedliche Rollen und es gibt eine gewisse Hierarchie. Es geht darum, dass die versöhnt miteinander sind und wenn es jetzt um die Rasse geht, ebenfalls. Und Jesus sagt, so möchte ich Gemeinde haben. Und darum darf ich nicht nur fragen, glaubst du an Jesus Christus heute Morgen, sondern ich muss dich auch fragen, wenn du dich Christ nennst und deine Knie gebeugt hast vor ihm und weisst, Jesus, das haben wir gehört in der Gottesdienstserie über Gastfreundschaft, dass Jesus der Gastgeber ist. Nicht ich als Pastor, nicht wir als Kishona sind der Gastgeber. Jesus ist der Gastgeber. Und er möchte es so haben. Und darum muss ich dich fragen, ist Rassismus vielleicht bei dir ein Thema? Ich habe mit vielen Leuten geredet in den vergangenen Wochen über den Gottesdienst und fast alle haben, ohne dass ich sie aufgefordert habe, mir eine Antwort zu geben, auf das gesagt, aber bei mir ist Rassismus kein Thema. Einfach so, ist rausgeplatzt aus ihnen, wie wenn sie sich rechtfertigen müssten. Wenn ich mit den Leuten rede, die eine andere Hautfarbe haben in unseren internationalen Kirche, tönt es manchmal ein bisschen anders. Die sagen mir, weißt du was, der Kasse, die sind gerade ungeduldig mit mir. Nachher dann schaue ich dann und mit den Weisen sind sie dann wieder schön geduldig und nett. Aber wenn ich komme, ist es nicht so. In der Gemeinde, wie gehen wir um miteinander? Wenn jemand kommt, der ein bisschen anders aussieht, heisst man die Person dann willkommen? Oder entstehen schwierige Gefühle dieser Person gegenüber, einfach weil sie eine andere Hautfarbe hat. Das wäre Rassismus. Und Jesus lädt dich ein, wenn du das merkst, dass du ihm erlaubst, an deinem Herz zu handeln. Und in der Gewissheit, dass er möchte, dass es so ist. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr zusammen ein neuer Mensch geworden. Und wo soll die Welt denn die Lösung sehen zu den riesigen Herausforderungen, die wir haben, als Menschheit, zwischen den Rassen, zwischen den Geschlechtern, zwischen der Ordnung, die wir haben an gewissen Orten in der Gesellschaft. Wo sollen sie die Hoffnung sehen, als wenn nicht in der Gemeinde? In der Gemeinde sollte es genau so laufen, sagt der, der uns alle reingezogen hat in die Familie. Dann kann die Welt sehen, wie eigentlich die Lösung ausgesehen ist. Und dann wird die Welt auf den Messias, auf das Kindli, Jesus Christus, aufmerksam. Und erst wenn die Welt ihre Knie beugt vor Jesus Christus, einem Friedensfürst, wird wirklich ein Frieden kommen.